Der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zur 7. Folge des Hurra-Hurra-Podcasts, dem Design-Podcast der Burg. Und heute versuchen wir uns mal ein bisschen mit von der anderen Seite der Designausbildung zu nähern, nämlich wie funktioniert es eigentlich hier bei uns in Deutschland und vielleicht auch nochmal ganz explizit an der Burg Giebichenstein. Und wie verändert sich das, der Blick auch auf Designausbildung, wenn man das Festland oder zumindest die Deutschland verlässt und zum Beispiel am MIT studiert. Und dafür habe ich Felix Krämer zu Gast. Felix Krämer kenne ich seit, ich gucke auf den auf Felix Curriculum Vitae und sehe, dass wir 2014 miteinander zusammen zu tun hatten, als ich meine erste Gastprofessur an der Burg Giebichenstein hatte und Felix da tatsächlich Student und Tutor war. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal selber kurz vor.
Hallo Christian, danke, dass du mich eingeladen hast, hier ein bisschen vorzusprechen und hoffentlich ein paar Fragen zu beantworten. Ich bin Industriedesigner. Ich habe an der Burg Industriedesign studiert zwischen 2009 und 2014. Da habe ich meinen Bachelor gemacht und bin dann direkt ins Ausland gegangen, nach London, um in einem Künstlerkollektiv Random International mit dem Namen Random International als Designer mitzuwirken und war dort 2 Jahre lang Projektleiter und Designer. Dabei haben wir vor allem kinetische Skulpturen gebaut, Ausstellungen geplant und ja, Maschinenbau betrieben im weitesten Sinne, aber eben für den Kunstmarkt. Danach bin ich dann wieder zurückgekommen nach Berlin, habe hier eine Zeit lang Ausstellungsgestaltung gemacht und hatte immer schon ein bisschen im Auge, dass ich nochmal weiter weg ins Ausland will und hatte auch immer wieder die Vorstellung, eben vielleicht am MIT Media Lab in Cambridge studieren zu können, wenn das doch irgendwie geht. Ich habe das lange für auch unmöglich gehalten, da angenommen zu werden. Und ich habe es dann auch einfach versucht, genauso wie damals bei Random International, habe ich es einfach probiert, habe mich beworben. Das erste Mal hat es nicht geklappt, das zweite Mal hat es geklappt. Und dann habe ich 2018 angefangen, dort einen Master zu machen. Und gleichzeitig war ich Research Assistant. Und diese Assistentenstelle und diese Master-Ausbildung habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Genau, das war sozusagen die Übersicht der letzten Jahre.
Das hast du sehr zurückhaltend formuliert. Ich finde ja das ist ja schon ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Ich meine, du hast bei Random International gearbeitet und sehr lange in London. Das muss man ja auch erstmal machen, auch so frisch nach dem Studium, genau das dann zu tun. Und dann sich auch tatsächlich noch zu sagen, ich hänge noch eins drauf und gehe nach Cambridge in den USA. Und da würde ich vielleicht auch tatsächlich mal strukturiert rangehen und sagen, du hast an der Burg Industriedesign studiert und bist dann ans MIT und hast dir auch irgendwie gedacht, ich trau mir das eigentlich gar nicht zu, oder ich weiß gar nicht, wie du es gerade gesagt hast, aber dass du dich gewundert hast, dass du da angenommen wirst. Warum denkst du, dass du eigentlich mit einer profunden Ausbildung nicht am MIT angenommen werden würdest?
Naja, das hat, glaube ich, in dem Zusammenhang wirklich damit zu tun, dass das MIT, wenn man sich damit beschäftigt, was das MIT ist, dann ist es doch nicht gerade jetzt der typische Ort, wo man als Gestalter eigentlich sein Feld sieht. Also wenn man jetzt durch Papers geht und Sachen liest und so weiter, wenn man sich damit beschäftigt, was am MIT so passiert, dann ist es nicht naheliegend, dass man unter so hochkarätigen Wissenschaftlern, die pure Wissenschaftler sind, dort seinen Platz findet. Das liegt zum Teil daran, dass man als Außenstehender auch einfach nicht so ganz einen Einblick hat, was dort alles passiert. Und das ist doch wesentlich umfangreicher, als man das sehen kann von außen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja doch auch die Art und Weise, wie der technische Anspruch, der kommuniziert wird, sehr professionell vom MIT und vom MIT Media Lab nach außen hin kommuniziert wird, der wird so hochgehängt, dass man leicht das Gefühl bekommt, dass man da selber nicht mithalten kann. Und das Interessante ist, wenn man dann dort anfängt, dann wird einem auch im Prinzip der ganzen, wie sagt man, Cohort, also den ganzen Mitstudenten, in dem Jahrgang wurde sozusagen gesagt, ihr habt jetzt möglicherweise alle das Gefühl, dass ihr hier fehl am Platz seid, aber ihr seid hier ganz richtig. Da gibt es sozusagen dieses sogenannte Imposter-Syndrom, ja, wo die Leute das Gefühl haben, naja, das war wahrscheinlich ein Fehler und ich muss jetzt schauen, dass das nicht aufgedeckt wird. Ja,
hoffentlich merkt jemand, dass ich eigentlich nichts kann.
Genau, hoffentlich merkt es niemand. Aber ja, also Spaß beiseite, es ist auf jeden Fall etwas, was natürlich von außen hat man schwer einen Einblick und tendenziell ist es doch immer so, dass man denkt, naja, das ist wirklich einfach technisch sehr, sehr anspruchsvoll. So ist es auch, aber auf eine andere Art und Weise, als man denkt. Ja.
Und ich selber hab immer schon gedacht, dass das MIT oder vielleicht, also jetzt weniger das MIT in seiner mit den Engineering- und Computer-Science-Fachbereichen ein Ort für Designer ist, aber das Media Lab ja doch genau dafür da ist, diese Schnittstelle zu bedienen. Und gerade bei Hiroshi Ishii ist es ja sozusagen doch sehr design-centered, was da passiert, obwohl es sich stark mit Technologie auseinandersetzt. Und yeah, das, was eben, und du warst ja bei Neri Oxman, bei Mediated Matter, auch da hat das ja einen starken entwerferischen, auch eben so wie wir arbeiten, das Iterative und Inkrementelle, spielt ja da eine wichtige Rolle. Ja. Hattest du dich bewusst auf das Mediated Matter beworben oder ist das bewirbt man sich am Media Lab und wird dann zugewiesen?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also der Umstand, dass dort eben auch Gestaltung wirklich doch eine Rolle spielt, war dann auch der Grund, warum ich doch mir sozusagen ein Herz gefasst habe und mich beworben habe und gedacht habe, auch ja, da wird schon irgendwie auch was, also ein Platz für mich sein sozusagen. Aber es kommt eben immer darauf an, welche Projekte man sich konkret anschaut. Ich habe mich beworben und dann ist es am Media Lab so, dass es verschiedene Gruppen gibt. Also insgesamt gibt es die unterschiedlichsten Gruppen am Media Lab. Das sind, ich glaube, 25 Gruppen oder sowas, vielleicht noch mehr, 30. Und die werden alle von unterschiedlichen Professoren geleitet und das Media Lab ist nicht sehr homogen. Es hat schon so grundsätzlich so verschiedene Werte, die von allen Gruppen repräsentiert sein sollen und eine bestimmte Herangehensweise, aber von der Arbeitsweise her sind die sehr heterogen und so funktioniert auch der Bewerbungsablauf. Wenn dort sich, sagen wir mal, Leute bewerben, die bestimmte Skills irgendwo in einer Richtung haben, und das ist meistens der Fall, es sind sehr, sehr, sehr viele Bewerber und Leute, die dann da studieren und forschen, haben so ein bisschen ihre Einhornfähigkeiten irgendwo, ganz spezifisch. Aber wenn die sich da bewerben, dann wird darauf geachtet, dass eben es eigentlich erstmal feststeht, dass sie das Interesse haben und die Skills und den Teamgeist da mitzumachen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Und die Gruppen verhandeln das dann auch so unter sich ein bisschen, wer wo hinkommt. Bei mir insbesondere war es eigentlich so, dass ich mich bei Hiroshi beworben habe, bei Tangible Media, und habe im Laufe des Prozesses auch, weil man ein Ranking aufführen sollte und so, von anderen Gruppen, die einen noch interessieren, die Mediated Matter Group aufgeschrieben. Dann habe ich mit denen gesprochen und eigentlich im Gespräch gemerkt, dass das was wert, was mir total liegt, die Art und Weise, wie die arbeiten. Und Hiroshi ist aber am Ende zum Beispiel auch einer meiner Reader geworden von meiner Arbeit. Also Hiroshi und Neri haben beide meine Arbeit mit betreut.
Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kannst du kurz mal was über Hiroshi Ishii erzählen und tatsächlich auch nochmal was über die Mediated Matter Group nochmal vorstellen? Da bist du ja jetzt nicht nur Student, sondern du warst ja auch Researcher und bist ja auch immer noch aktiv.
Ja, gerne. Also Hiroshi Ishii ist eigentlich auf dem Gebiet von physischen Interfaces ein riesengroßer Name. Der macht das seit vielen Jahrzehnten, hat in den, ich glaube, 80ern eines der ersten Interfaces entwickelt, die so wie Videotelefonie funktionieren, mit Touchscreens und allem Möglichen, und leitet seine Gruppe eigentlich schon sehr lange. Es ist so eine Art, man kann wirklich sagen, das ist was sehr Faszinierendes, weil er, wie er immer auch im persönlichen Gespräch immer sagt, er führt einen Kampf gegen das Pixel Empire. Also er ist jemand, der bei jedem einzelnen Projekt dafür sorgen will, dass man davon weggeht, Bildschirme zu verwenden, hin zur physischen Aktivität, zur physischen Interaktion zu gehen und eigentlich Schnittstellen zu entwickeln, die immer beidseitig funktionieren, immer in beide Richtungen. Zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt, aber eben nicht nur im Sinne von Gadgets, sondern auch bis hin zum Atom. Bits und Atome. Neri ist in das Media Lab etwas später gekommen, und zwar, ich glaube, vor guten 10 Jahren oder sowas.
Doch schon.
Ja, und Neri hat von Anfang an als Architektin Ansätze verfolgt, wie man mit natürlichen Prozessen gemeinsam gestalten kann, und zwar jetzt nicht nur im gestalterischen Sinne, sondern auch im technischen Sinne, also wie kann man Materialien entwickeln, in Bauprojekte möglicherweise einbinden, in technische Prozesse einbinden, wie in 3D-Druck, wie kann man mit Bienenstöcken interagieren, wie kann man Bioplastik herstellen und dann im 3D-Drucker verdrucken. Diese sozusagen alle Prozesse, die den Designprozess mit natürlichen Prozessen direkt verbinden. Und anders als bei Bionik ist es eben so, dass man das nicht versucht, man versucht nicht die Natur nachzuempfinden, den natürlichen Prozess nachzuempfinden, sondern man versucht direkt mit diesen natürlichen Prozessen zu interagieren. Also die direkt zu verwenden.
Und wie ist es da zu studieren? Wie studiert man, oder wie hast du studiert? Vielleicht ist man irgendwie übertrieben, aber vielleicht gibt es ja so eine, kannst du das auch an bestimmten Punkten generalisieren, am MIT Media Lab oder eben ganz besonders in der Mediated Matter Group?
Ja, wo soll ich anfangen? Also
vielleicht am Anfang.
Ja, zunächst mal, was wirklich eine von den Sachen, die vielleicht auch gar nicht jetzt so wichtig sind, aber die ich trotzdem erwähnen will, weil man sich das vielleicht von außen gar nicht so bewusst macht, aber wenn man ans MIT kommt, das ist im Prinzip ein Stadtteil. Das MIT ist ein Stadtteil. Das ist riesig, riesig groß. Die haben eine eigene Polizei, die haben eine eigene Bank, die haben ein eigenes Postsystem.
Es gibt die MIT Police und die MIT Bank?
Ja.
Haben die Polizisten so Sheriffsterne? Also sind das richtige, echte, richtige, also ist es ein privater Sicherheitsdienst oder ist es eine Polizeistation auf dem MIT? Sorry, da muss ich kurz Amerika nachfragen.
Ich kann Polizeistation auf dem MIT-Gelände. Also man läuft 20 Minuten durch das Gelände durch. Hm. Von der Länge nach sozusagen. Das ist so ein langgezogener Streifen direkt am Charles River in Boston. Hm. Also zwischen Boston und Cambridge, eigentlich auf der Seite von Cambridge. Und das Erlebnis sozusagen dort als Student anzufangen ist auch sehr, es ist hervorragend organisiert, muss man sagen. Also es gibt ungefähr, ungelogen, 25 bis 30 Online-Systeme, in denen man sich erstmal einloggen muss. Mhm. Das funktioniert aber auch alles ganz gut. Du bist sozusagen überall, wo du bist, hast gleich Wi-Fi. Es ist irgendwie, man kommt sozusagen auch ein bisschen in so einer großen Mühle an. Also es ist schon irre. Und die Menschen sind, also die Menschen, die da in der Administration arbeiten und grundsätzlich auf dem Gelände arbeiten, sind eigentlich alle ausnahmslos waren extrem zuvorkommend und es ist wirklich, ich finde schon auch eine sehr gute Stimmung. Also das ist schon auch ein sehr besonderer Start dort. Der Studiengang, insbesondere am Media Lab, MAS nennt er sich, Master of Arts and Science. Und dieser Studiengang ist auch nochmal bisschen persönlicher und ein bisschen familiärer geprägt, würde ich sagen. Also die Administration ist dort sehr, ja, eben wie das halt bei uns damals war. Man geht ins Kutscherhaus, ne? Und das war halt, also das ist sehr, das ist irgendwie auf eine persönliche Art und Weise. Und das, es ist nett und das ist auch verdammt wichtig. Das ist auch was mir dann später irgendwie auch viel geholfen hat und was ich auch als sehr, sehr positiv erfahren habe. Es wurde sich aber natürlich um sehr viel gekümmert für einen. Also man kann fast keinen Termin verpassen.
Wie kommt das?
Und es ist einfach Geld, ich würde sagen, es ist einfach Geld und Personal da, um sich um die Studenten gut zu kümmern. Mhm. Und es ist auch die Mentalität, es ist ein bisschen mehr eine, naja, kann man sagen, vielleicht eine Service-Mentalität. Also da gibt es ein sehr, ja, so ein Stolz darauf, zuvorkommend zu sein und auch sich gegenseitig zu helfen. Also das ist schon, spielt eine ganz große kulturelle Rolle, würde ich sagen. Und grundsätzlich, wie ist es dort zu studieren? Also wie gesagt, ich muss nochmal betonen, die Gruppe, die Media Data Group um Neri Oxman unterscheidet sich in vieler Hinsicht von anderen Gruppen dahingehend, dass andere Gruppen eigentlich da werden, sagen wir mal, wissenschaftliche Assistenten, die dann auch Studenten sind, häufig dazugeholt und die stellen dann ihre Mini-Teams zusammen. Mhm. Also wenn ich jetzt sozusagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter da hinkommen in eine Tangible Media Gruppe oder in eine andere Gruppe, Object-Based Media oder was weiß ich, gibt es viele, dann stelle ich mir meistens zu dem Projekt irgendwie, ich habe vielleicht eine Idee, dann will ich das umsetzen und fange an, mir andere Leute zu suchen, die Spezialitäten haben, die ich brauchen könnte. Oder ich werde von meinem Prof weiter vermittelt an Leute, die da helfen können. Bei der Media Data Matter Group ist es komplett anders. Es ist eine Gruppe, die besteht bereits sozusagen aus Spezialisten auf eine Art und Weise, also aus Biologen, Computer Science Leuten, also wie sagt man da, also Computerwissenschaftlern sozusagen. Da
haben wir keine deutsche Entsprechung für. Bei uns hießen die alle Informatiker.
Informatiker, genau. Da gibt es bei uns keinen Unterschied. Und ja, Architekten, Biologen hatten wir eben auch und haben wir. Und es gibt Projekte und die laufen zum Teil auch schon seit Jahren. Und man steigt sozusagen in diese Projekte mit ein und es ist ein großer Strom von was alles passiert irgendwo, mhm, auf eine Art und Weise. Und man bringt sich aber, man hat immer die Möglichkeit, sich so einzubringen, wie einem das persönlich entspricht und kann damit auch komplett Projekte verändern. Und das passiert auch. Es ist aber eine andere Arbeitsweise, weil man sozusagen direkt immer gleich schon mit einem Biologen an dem Ding dran sitzt. Und das verändert das, die ganze Arbeitsweise von vornherein. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und also meiner Ansicht nach hat es extrem gut funktioniert. Es ist natürlich nicht so, es kann ein bisschen problematisch sein, wenn man da als Gestalter, als Designer rangeht und sagt, ich hätte aber gerne jetzt ein Projekt, was nur mir gehört. Mhm. Oder ich habe bereits eine Idee und ich will die genauso angehen, dann, das ist ja legitim, das ist ja kein Problem. Nur da kann es unter Umständen zu Meinungsverschiedenheiten kommen. Ich habe die Arbeitsweise immer als sehr positiv erlebt und für mich passend, ja. Und so würde ich das grundsätzlich beschreiben jetzt mal als den großen Wurf, den großen Überblick.
Cool, aber da habe ich schon mal die erste Frage. Wenn du sagst, da sind so verschiedene Projekte und man steigt bei denen ein, je nachdem, auf welchem Projektstand die gerade sind, ist es dann so eine Art, Research oder Study in Practice? Also so ein, weil, also bei uns ist es ja so, also ich sage mal, das Mastercurriculum, was sich sehr ähnelt in verschiedenen Hochschulen in Deutschland oder in Europa ist, dass man halt irgendwie ein komplexes Gestaltenprojekt hat, in dem man einen Entwurf macht, in welcher Komplexität auch immer. Und dann gibt es eben noch so Fachkurse drumherum, die in gewisser Weise qualifizieren auf einer, ich sag mal, methodischen Skill-Ebene, und wo das andere, eben das komplexe Entwerfen, eben nochmal viel mit dem Ausprägen der gestalterischen Persönlichkeit und dem Finden auch einer eigenen Entwurfskompetenz dient. So, jetzt klingt das bei dir so wie, man ist da eigentlich Research Assistant in gewisser Weise. Und ist man das da die ganze Zeit, also ist es so, und wenn ja, ist man das dann die ganze Zeit?
Ja, das kommt drauf an, wie man sich das persönlich einrichtet. Mhm. Was ich vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt in der Tat einen gewissen Prozentsatz der Zeit, die man am Lab verbringt und arbeitet, macht man auch Kurse. Mhm. Nur da bei den Kursen, die werden sehr frei gehandhabt. Also das kann man schon weitestgehend so machen, wie man selber möchte, und zum Teil auch in Absprache mit der wissenschaftlichen Arbeit, die man in der Gruppe macht, in der eigenen Gruppe. Jetzt insbesondere bei uns war es schon so, dass viel von dem, was, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen zurückgehen.
Gerne.
Wenn ich sage Projekte, diese Projekte, die bei uns, die sozusagen in der Gruppe bereits liefen, da spreche ich eigentlich von eher übergeordneten Themen. Also beispielsweise gab es schon eine ganze Weile einen Projektstrang, der sich mit Seidenraupen beschäftigt hat.
Der Strang?
Das kann aber auch wirklich... Genau. Genau. Der hat sich mit Seidenraupen beschäftigt, das ist wie sozusagen... Aber da kann alles Mögliche passieren. Das können auch alle möglichen Projekte dann auftauchen. Dann gibt es Forschung, die mit den Bienenstöcken zu tun hatte. Da haben wir Bienenstöcke auf dem Dach, und es ist dann auch wirklich so, dass einer von uns dazu, der dazu gekommen ist, war dann auch wirklich der Bienenzüchter,
der Imker,
der sich damit nämlich auch vorher schon beschäftigt hat als Spezialist. Was aber insgesamt immer noch bedeuten kann, dass alle möglichen Projekte in diesen Themenbereichen passieren können. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass es sozusagen, wenn wir jetzt bei uns an der Burg Projekt gesagt haben, dann ist es meistens so ein Semesterabschnitt gewesen, wo wir uns mit etwas beschäftigt haben, und danach haben wir uns möglicherweise mit was komplett anderem beschäftigt. Mhm. Und das ist da ganz anders in dieser spezifischen Gruppe. Genau, ich hoffe, das war
ungefähr. Ja, du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich Masterstudent, aber auch gleichzeitig Research Assistant warst. Was ist das für eine Rolle? Was ist das für ein... Was ist das? Also Masterstudent kann ich mir vorstellen, aber Research Assistant, das ist ja immer was anderes. Was ist das für eine... Was ist das für ein Status? Was ist das für eine Struktur? Ja.
Also ich würde sagen, das ist auch in der Tat in der Praxis nicht so gut getrennt ist oder nicht so klar getrennt ist, womit ich nie ein persönliches Problem hatte, andere möglicherweise schon. Du bist dort Student, hast also deine Kurse und gleichzeitig ist es so, dass du schon einen gewissen Prozentsatz der Zeit an spezifischen Projekten, die meistens vorgegeben oder manchmal klar vorgegeben sind, manchmal nicht so klar, forschen solltest. Und dazu gehört zum Teil auch, dass du beispielsweise Lehrtätigkeit übernimmst, auch im Zusammenhang mit Bachelorstudenten, die gerade so eine Art Praktikum in deiner Gruppe machen. Oder es werden Kurse gegeben von den Professoren, die die Gruppen leiten, und vorbereitet werden diese Kurse teilweise von Studenten. Mhm. Genau, das ist in der Praxis sieht es wirklich sehr, sehr unterschiedlich aus. Und die Auslegung von diesem System ist wirklich total heterogen über das Media Lab verteilt. Das kann man jetzt nicht so über einen Kamm scheren.
Und wie war das aber
bei
für dich?
Bei uns war es relativ frei.
Genau, ich würde das schon mal interessieren, wie das genau bei dir in deinem Fall da funktioniert hat.
Also, ich würde sagen, am besten erkläre ich es eigentlich so, die meiste Zeit verbringt man am Lab bei uns in der Gruppe, in dem Lab-Raum, der sozusagen der Gruppe gehört. Jede Gruppe teilt sich mit einer anderen Gruppe einen Raum.
Ah, okay. Mit welcher Gruppe und teilt sich der Media-Pädagog das?
Bitte?
Mit welcher Gruppe
teilt mit sich Opera, du? Ja, mit Opera of the Future.
Okay.
Und da kriegst du einen Schreibtisch und da sind auch die anderen Leute, die in deiner Gruppe arbeiten, die haben dort in den allermeisten Fällen auch ihre Schreibtische und von dort aus kannst du dann zu deinen Kursen tingeln, ja, wenn du die belegt hast. Du kannst Kurse an Harvard belegen, du kannst Kurse am ganzen MIT belegen, wo auch immer du willst. Es gibt eine gigantische, wirklich gigantische Auswahl von Kursen und gerade genau am Anfang beginnt damit eben auch schon ein bisschen das Problem. Man ist eben an der Welt interessiert und man muss dann eine Auswahl treffen. Mhm. Und die Art und Weise, wie man eine Auswahl trifft, womit man sich neben der Forschungsarbeit in der Gruppe auch noch beschäftigt, hat eigentlich Neri immer so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Versuch eben, einen Kurs zu wählen, der dich wirklich in dem unterstützt, was du konkret als nächstes machen und auf die Beine stellen willst in der Gruppe. Mhm. Wenn du sagst, du willst ein Fabrikationssystem entwickeln, was mit Hilfe von Seidenraupen funktioniert und auch von Seidenraupen zumindest teilweise angetrieben wird, dann beschäftige dich mit Seidenraupenbiologie, beschäftige dich möglicherweise mit Sensortechnik und beleg einen Kurs darüber, wie man bestimmte Sensoren macht. Mhm. Da gibt es dann einen Reihenraum, in dem haben wir diesen Kurs gemacht. Das war äußerst interessant. Es war wirklich sehr, ich habe da sehr viel gelernt. Es war am Ende nicht direkt anwendbar auf das Projekt, aber es war doch sehr interessant. Und so entsteht eigentlich die Mischung. Und dann hat man einfach einen großen Prozentsatz auch Projektarbeit, wo man dann eben noch einen Prototypen und noch einen Prototypen baut und so weiter und dann am Ende darüber schreibt. Und das gehört eben auch dazu.
Erzähl mal was war denn da dein Projekt? Also was ist dein Research-Fokus gewesen und mit dem du dann auch, über das du dann am Ende auch geschrieben hast?
Ja, also angefangen hat das Ganze eigentlich mit den Seidenraupen. Da bin ich sozusagen ein bisschen dazugekommen. und habe für mich, ich habe für mich von Anfang an eigentlich schon vorher formuliert gehabt, dass ich mich für das Verbinden von Gegensätzen eigentlich grundsätzlich interessiere. Vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch das, was ich in meiner Bachelorarbeit gemacht habe. Aber ich, also mich hat immer das, der Begriff Interface irgendwie fasziniert. Und ich habe auch letztendlich meine Masterarbeit über Organism-Machine-Interfaces geschrieben. Also Interfaces, die einem ermöglichen, mit Hilfe von natürlichen Organismen oder sagen wir mal nicht-menschlichen Organismen, ja, Materialien herzustellen in großem Stil, was bedeutet in einem großen räumlichen Umfang, also eine Art Seidengerüst beispielsweise, was durch eine kinetische Plattform, über eine kinetische Plattform produziert wird. Die wird zum Teil von Seidenraupen angetrieben. Und das Ganze resultiert in einer Art gigantischer 5 Meter, 6 Meter hohen Membran.
Ja, ist es das, was zum Beispiel jetzt im MoMA ausgestellt wurde?
Genau. Und das haben wir in Italien hergestellt. Diese Plattform haben wir in Italien laufen lassen. Da haben wir zusammengearbeitet mit einem Seidenraupenlabor in Padua. Und Anfang des Jahres wurde das, kurz bevor Covid, die ganze Covid-Krise angefangen hat, bevor die Welt untergegangen ist, haben wir das noch geschafft, zurückzubringen und im MoMA auszustellen. Genau. Das ist sozusagen gleichzeitig ein Teil meiner Masterarbeit, etwas, worüber ich schreibe, wofür ich gleichzeitig auch bezahlt werde, in dem Sinn, dass ich dafür mein Stipendium bekomme. Mhm. Allerdings objektgebunden, sondern natürlich eben über meine Tätigkeit. Für meine Tätigkeit bekomme ich das Stipendium. Und das Output, was da generiert wird, was dann im MoMA gezeigt wird, das ist dann das Vehikel, um das zu kommunizieren.
Aber ist der Silk Pavillon dann auch deine Masterarbeit?
Ein Teil dessen, ja.
Okay, aber okay.
Meine Masterarbeit umfasst noch andere Projekte. Also da sind auch noch, da könnte man jetzt auch lange drüber reden, aber da sind auch andere Plattformen, dessen, also ein Teil meiner Masterarbeit sind auch andere Plattformen, die sich mit Datensammlung, mit experimentellen Setups beschäftigen, die einem ermöglichen, Insekten, die additiv produzieren in ihrer Umwelt, zu studieren und eben auch zu transportieren und so weiter, und so weiter und so fort.
Und die, aber weil du gerade nochmal das Stipendium angesprochen hast, und würde ich mal kurz über Geld reden, weil das finde ich ganz interessant. Du hast am Anfang gesagt, da ist einfach Geld da, die kümmern sich um dich, da wird drauf geachtet am MIT. Dann hast du gerade eben noch davon gesprochen, dass du ein Stipendium bekommen hast. Wie hast du dir dein Aufenthalt, dein Studium da finanzieren können?
Ja, also das, wenn man am Media Lab, nicht am Rest des MITs, aber wenn man am Media Lab als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Student anfängt, bekommt man ein voll finanziertes Studium. Da bekommst du sozusagen eine Art Gehalt. Mhm. Es fühlt sich genau an wie ein Gehalt. Es ist ein Stipendium, von dem du dir alles bezahlen kannst, was du sozusagen im Leben brauchst. Davon kannst du eine Wohnung mieten und so weiter. Und das war auch mit natürlich einer der Anreize, warum ich da besonders scharf drauf war, dort anzufangen. Denn an anderen amerikanischen Unis ist es zum Teil extrem teuer, genauso in England, zu studieren.
Okay, aber das wusstest du sozusagen von Anfang an schon, dass sozusagen mit dem Masterstudium auch die Arbeit in der Forschungsgruppe drin ist, also mit verbunden ist. Also ich hätte jetzt gedacht, du fängst an zu studieren und irgendwann machst du sozusagen durch unglaublich qualitätvolle Arbeit auf dich aufmerksam und dann wirst du ausgewählt und dann, um dann auch als Researcher zu arbeiten. Aber alle MA-Students sind auch gleichzeitig Researcher in der Gruppe.
Genau. Also sozusagen die Auswahl derer, die das bekommen, beginnt bereits bevor alle dort anfangen. Mhm. Also es ist wirklich, deswegen ist auch der Ansturm auf die Institution so groß und deswegen sind auch diese Auswahlgespräche so, doch auch intensiver.
Und ist das so jahrgangsweise, dass die so ausgetauscht werden oder ist das so verzahnt? Also so every year kommt jemand und geht jemand, so dass eigentlich immer so eine Konsistenz gewahrt ist?
Letzteres Jahr. Mhm. Jedes Jahr kommt und geht jemand, so würde ich das sagen. Aber insgesamt ich glaube, es ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass übergeordnetes Funding, das Funding-Konzept, also die Art und Weise, wie die Institution Media Lab finanziert wird, ist interessant zu betrachten. Und ich bin auch der Meinung, dass das irgendwie hier zumindest für Teile der Designbranche sehr interessant wäre, sich sowas mal zu überlegen. Denn es gibt also Mitgliedsfirmen, die das Media Lab finanziell sozusagen, also unterstützen und bezahlen und die diese Stipendien ermöglichen. Und diese Mitgliedsfirmen, diese sogenannten Member Companies, für die wird auch präsentiert. Das heißt, das gesamte Media Lab präsentiert 2-3 Mal im Jahr für diese Member Companies. Und da stehen wir dann alle neben unseren Projekten, genauso wie beim Jahresrundgang, nur dass nicht die Freunde und die Eltern und die Großeltern kommen, sondern es kommen Firmen.
CEOs.
Und diese Firmen, bitte?
Also CEOs.
Ja, meistens CEOs nicht selber, sondern die schicken eben ihre Teams vorbei. Und die holen sich sozusagen Input zu den Projekten und die holen sich vor allem auch Ideen, wen sie danach anstellen können. Das ist einer der Hauptanreize. Dort sozusagen von Institutionen dort Geld zu zahlen und das System zu finanzieren.
Ja, aber steht das MIT da auch in der Kritik, weil es dann eben dann doch in diesem ganzen DARPA, irgendwie diesem ganzen Militärkomplex super drinsteckt und hoffen auch, auch einfach mal Geld irgendwie aus dieser ganzen Waffenindustrie und sowas annimmt.
Ja, und nicht nur, also das sind noch harmlosere, also, oder was heißt
sorry, harmlos, ich bin ja nicht so richtig drin.
Sind noch weniger aktuelle Beispiele, die du gerade anführst, denn ich kam interessanterweise, also man kann sich da jetzt wirklich Stunden drüber unterhalten und das wird auch getan seit 1-2 Jahren, denn in der Zeit, in der ich ankam am Media Lab, eigentlich früh, am Anfang von 2019 irgendwann, gab es diesen riesigen Skandal um die Gelder, die Jeffrey Epstein an verschiedene Forschungsorganisationen gegeben hat und da war eben auch das Media Lab dabei. Und es rollt, also das hat eine riesige Welle losgetreten von natürlich Untersuchungen und auch Rücktritten, eben auch der der Leiter, der Direktor des Media Labs, Shoei Ito, ist zurückgetreten zu der Zeit und eben genau auch aus diesem Grund, weil er persönlich für seine Startups, aber auch für das Media Lab akzeptiert und mit daran gearbeitet hat, Gelder von diesem Typen zu nehmen, der eben eine vollkommen widerwärtige Gestalt ist, war. der hat sich ja dann umgebracht. Und natürlich, also das wirft alles ganz große Fragen auf. Also diese, wir bewegen uns hier sozusagen zwischen zwei Extremen. Einerseits ist es so, dass hier in Deutschland werden große Summen vielfach, ohne dass wir darüber noch besonders nachdenken, in Bildungsorganisationen gegeben. Und dafür bin ich auch, das finde ich auch gut. Das ist auch der Weg, wie es sein sollte. Und auf der anderen Seite gibt es in Amerika so ein komplette Kontrastprogramm, wo ganze Studiengänge von Institutionen, von wohlhabenden Individuen, von Philanthropie finanziert werden. Und das bringt natürlich auch viele sehr negative Seiten ans Licht, aber natürlich auch ein paar positive, da also die Art und Weise, wie sich schnell auch etwas bewegen kann und wie man irgendwie am Zahn der Zeit bleiben kann, ist zum Teil schon auch grandios. Und ich glaube, irgendwo, ich sortiere das auch immer noch für mich, aber es gibt auf jeden Fall sehr interessante Seiten an dem Media Lab Modell, im Besonderen, weil die schon grundsätzlich versuchen, eine Verlangsamung oder eine Nachhaltigkeit in ihre Funding-Modell zu bringen.
Das bedeutet,
und das machen die über Abos. Und die Art und Weise, dass man eben sagt, wir haben hier nicht nur einen Philanthropen, der kommt und überschüttet uns mit Geld, wenn wir das machen, was er will, und übermorgen ist er weg und deswegen müssen wir machen, was der will, ja, oder was die Institution will, sondern eigentlich hängen die Leute in einer Art von Retainer-Modell oder Abo drin, oder die Institutionen hängen da drin und bekommen im Gegenzug etwas, was wir produzieren, nämlich das Know-how, Kontakte zu den Leuten, die wir hier ausbilden und so weiter und so fort. Und diese Aspekte finde ich dann schon wieder interessant daran.
Jetzt, wo du so die zwei Bildungssysteme eher nochmal auf einer strukturellen, also sag mal so Overall-Ebene verglichen hast, hast du ja sicherlich auch nochmal einen Eindruck in das ganze BA-Undergrad-Studium am MIT bekommen. Wenn du jetzt aber mal auf dein Studium zurückguckst an der Burg, was würdest denn du sagen, war das, was du für dich mitgenommen hast, wo du sagen kannst, das ist ein Rüstzeug, da, das hat mir was gebracht. Das ist eine Kompetenz, die, also das geht's mir noch nicht mal um Lobhudelei irgendwie auf die Burg, sondern eigentlich tatsächlich eher darum, wo du für dich selber feststellst, das ist so eine Kernskill, die muss man einfach die hast du für dich aus dem Studio mitgenommen, wo du denkst, das hat mir doch was gebracht.
Ich würde sagen, das sind zwei Dinge grundsätzlich. Einmal ist es so, dass an der Burg habe ich mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, die vorher bereits, sagen wir mal, eine Lehre gemacht haben oder handwerklich in etwas irgendwie einen Sinn für, also Wissen, aber auch und gewusst wie und so, aber auch einen Sinn für Qualität haben. Und das hat mich sehr geprägt und irgendwie begleitet. Von denen habe ich viel gelernt. Ich habe selber vorher keine handwerkliche Ausbildung gemacht. Und da konnte ich wirklich unheimlich viel lernen. Also ernsthafte Skills, die irgendwo so wirklich wahnsinnig wichtig sind, weil man sonst, glaube ich, auch zum Teil einfach nicht so weit kommt oder so. Also das kann total unterschiedlich sein, je nachdem, was man macht. Aber das fand ich eine sehr wichtige Sache. Und dann das Zweite ist wirklich übergeordnet das kritische Denken. Und ich glaube, dass das bei uns in unserem Bildungssystem einfach grundsätzlich angelegt ist. Und wir sind uns dessen nicht bewusst. Und ich glaube auch, dass wir damit manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Genau das merkt man auch, wenn man nach Amerika geht, denn da ist es schon zum Teil so, dass in England und in Amerika herrscht ein teilweise sehr unkritischer Umgang mit bestimmten Herangehensweisen von, ja, sagen wir mal, Firmen und Institutionen, die die Gesellschaft schon extrem in ihrem Griff haben. Also gerade diese ganze Thematik von wegen, was passiert mit meinen Daten, ja, wo hinterlasse ich all meine Daten und was für eine Art von Zukunft trägt das bei, wenn ich das einfach akzeptiere, ohne darüber auch nur zu reden oder nachzudenken oder was weiß ich. Und das ist etwas, was ich schon ganz, also das finde ich ein frappierender Unterschied und ich glaube, das ist mir etwas, also das ist mir wirklich sehr wichtig, dass ich das gelernt habe. Und man muss jetzt danach auch nicht irgendwie Aktivist werden oder so, aber wenn man ins Ausland geht, dann merkt man doch, man hat doch bei ganz vielen Dingen, die dann mit der Zeit rauskommen, hat man irgendwie wirklich schon so das Gefühl, naja, gut, das haben wir irgendwie vor 5 oder 10 Jahren doch schon alles schon längst besprochen in Europa. Und da taucht dann ein großes Erwachen auf und irgendwie.
Aber hast du dann ein Beispiel zum Beispiel? Also du behauptest, du eierst so ein bisschen drumherum, um das konkrete Beispiel?
Naja, ich finde zum Beispiel die Rolle von Facebook für die amerikanische Gesellschaft, das ganze Thema von der Filterbubble, der Echo, also so Echokammer, womit wir uns ja auch schon vor, ich keine Ahnung, also zur Zeit meines Bachelors beschäftigt haben. Mhm. Ich meine, ich glaube, das als nächstes Thema, aber das ist noch nicht so nah, da sind wir noch nicht so nah dran, aber die Rolle von genetisch manipulierten Organismen wird auch nochmal bei dem, was ich jetzt gesagt habe, irgendwie eine große Rolle spielen, denn die Herangehensweise von sehr, sehr vielen in dem wissenschaftlichen Umfeld, in dem ich jetzt auch unterwegs war, ist wirklich komplett, komplett anders als das, was wir hier aus Europa kennen. Also das kritische Betrachten, dieses Abwägen, vielleicht habe ich nicht alle Faktoren beachtet, die in so einem Ökosystem eine Rolle spielen, kann ich mir es leisten, einen Organismus zu manipulieren, um bestimmte vermeintlich gute Ziele zu erreichen erstmal, also irgendwie den Welthunger zu bekämpfen oder was weiß ich.
Aber das ist ja so eine Art Fortschrittsgläubigkeit, ne? Also dem, wo sozusagen, ich sag mal, so ein Ethical Constraint ja eigentlich total hinderlich ist in dem Punkt. Und das, was du ja auch meintest, durch diese andere Strukturierung des Bildungssystems geht das halt alles auch ein bisschen zack, zack, zack nach vorne, ne? Also wenn ich mir das überlege, bei unseren Hochschulen, wie langwierig manchmal Prozesse sind, wo du dir denkst, oh, das kann doch jetzt nicht sein, dass das so ewig dauert, ist aber auch eben genau dazu da, diese Zweifel zu diskutieren. Und ich finde, die Hochschule sollte auch ein Ort sein, an dem das ausdiskutiert wird, weil wir eben keine Industrie sind, die nach quasi Kapitalakkumulation und Skalierung schreit. Ne? Also finde ich, ist ja dann ein Unterschied. Und da das verschwimmt, so wie ich dich eben gerade verstehe, in Amerika zusehends an der Stelle.
Ja, das geht sehr, also es geht sehr weit auseinander. Es liegt wirklich im Aufgabenbereich jedes Einzelnen oder jedes Einzelnen wahrscheinlich, ich meine, am Ende letztendlich des Elternhauses oder so, wenn man ganz am Anfang anfängt, eben dafür zu sorgen, dass so eine Art von Denken ein bisschen vorhanden ist. Und das darf auch nicht überhand nehmen, denn ich glaube auch, dass wir da viel vielleicht auch manchmal hier die Dinge ein bisschen zu romantisch sehen. Ich glaube, also wenn man nur irgendwie, keine Ahnung, wenn man nur schön in den Bioladen geht oder wenn man nur dieses oder jenes macht, dann kann man das alles verhindern. Dann kann man auch irgendwie genmanipulierte, also eine großflächig genmanipuliertes Saatgut umgehen oder so. Und ich glaube, man muss mit solchen Sachen vorsichtig sein, dass man, wenn man die, so einfach ist die Welt nicht mehr, leider. Aber die Bereitschaft, überhaupt drüber zu reden und nachzudenken und Fragen zu stellen, ist eben zum Beispiel bei Leuten, die ich erlebt habe jetzt am Media Lab, zum Teil da und zum Teil nicht so sehr. Es geht wirklich komplett auseinander. Bei uns gibt es hier in Europa gibt es mehr so eine Art Konsens, so eine Art von, na gut, also vor 15 Jahren haben wir alle mal ungefähr irgendwie so, sind wir mal auf einen ähnlichen Stand gekommen.
Mhm. Ja. Und die, ja, das ist schon interessant. Also ist es, naja, das, also vielleicht haben wir ja sozusagen auch durch, vielleicht auch durch die, naja, humanistische Bildung oder eben auch die Aufklärung, die wir hier in Europa sozusagen haben, also die natürlich auch gelayoutet ist auf verschiedene Bereiche der Welt, und sie aber dann doch auf so eine Art von eine Ideal verständigt, ne? Also so eine Art von grundsätzlichem Wissenskanon und Verantwortlichkeitskanon. Aber vielleicht ist das auch alles, das ist genau diese Romantisierung, von der du sprichst.
Naja, ich meine, ich denke schon, dass das der Fall ist. Ich glaube schon, also eine Sache, die mir auch ganz klar aufgefallen ist, wenn man in Amerika lebt, dann hört man zum Beispiel immer wieder von so vielen Menschen, die Homeschooling hatten. Und die, also da gibt es ganz viel, ist dann auch der Lehrplan, es ist einfach etwas, was der Lehrplan richtet sich bei ganz vielen Menschen dort danach, was die Eltern für richtig halten, was sie beibringen. Mhm. Und in so einem Umfeld, in Kombination damit, dass die Medien extrem, also die Medienlandschaft extrem polarisiert ist und auch qualitativ extrem, extrem unterschiedlich auf unterschiedlichem Niveau unterwegs ist, daraus ergibt sich so eine Mischung, wo wirklich die Bildungsinhalte in vollkommen unterschiedliche Richtungen gehen und am Ende auch, also das ist jetzt alles meine persönliche Meinung nur, aber wirklich, also qualitativ in unterschiedliche Richtungen gehen und auch zu einer fast nicht mehr zu vereinbarenden Dissonanz führen manchmal. Und ich glaube auch, dass das ist, was man da jetzt zum Teil so miterlebt.
Nun wollte ich gerade fragen, das ist, also ich, wie gesagt, mein Blick auf die Vereinigten Staaten ist, weil ich auch schon wirklich fast 10 Jahre lang nicht mehr dort war, auch irgendwie durch die Medien geprägt. Ich sehe die quasi nur durch den Screen. Ist aber das, was irgendwie einhellig in Kommentaren, aber auch in Langstrecken oder eben auch in kurzen News eigentlich immer deutlich ist, dass die Gesellschaft sich extrem auseinanderdividiert in den Staaten. Und also erste Frage, hast du das irgendwie im Lab irgendwie mitbekommen oder ist das eher so eine ist man da eher so weggekapselt in so einem Elfenbeinturm in gewisser Weise?
Ja, letzteres würde ich sagen. Also ich glaube, dass an sich schon mal Cambridge und Massachusetts ist an sich schon mal irgendwo doch wesentlich näher an dem europäischen, wie man eben in Europa lebt, dran, als jetzt andere Staaten in den USA. Und natürlich das MIT und dann das Media Lab insbesondere ist eine Art von Elfenbeinturm, wo man sozusagen von all diesen Effekten, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, schon etwas mitbekommt, aber die sind da, das ist wirklich sehr, ich würde gar nicht sagen abgemildert, weil es ist gar nicht, also man nimmt es als etwas wahr, was außerhalb der Institution passiert. Also das ist etwas, worüber man vielleicht gelegentlich mal redet oder so. Wobei ich auch sagen muss, dass wir doch recht wenig über Politik überhaupt gesprochen haben.
Mhm. Sehr wenig. Aber das ist aber total interessant, weil das ist eine Sache, die eben mir zum Beispiel, wie gesagt, ich als Vertreter der Burg feststelle, dass bei uns der Betrieb extrem politisiert ist. Also vielleicht auch in Halle mit diesen scheiß IBLern und diesen überhaupt dem Anschlag, der jetzt war, aber das war ja schon vorher so, dass einfach die Studierendenschaft, aber auch Teile der Lehrschaft ganz stark politisch, also ganz politisch aktiv sind. Ja. Auch. Und das ist aber da also bei den Studierenden eher nie der Fall.
Naja, ich muss dazu sagen, also das muss man den Studierenden auch wirklich zugutehalten am Media Lab, die haben sich, also die Studierenden organisieren sich auf jeden Fall am Media Lab, aber da ging es immer sehr stark, also in der Zeit, ich jetzt dort war, immer sehr stark um Media Lab-Themen. Mhm. Was können wir in unserer Community dafür tun, dass sowas wie mit Jeffrey Epstein nicht mehr passiert, nie wieder? Mhm. Und was können wir, keine Ahnung, für Technologien entwickeln, um bestimmte Effekte in der Gesellschaft besser zu verstehen? Was können wir, sagen wir mal, tun, um rassistische Tendenzen in Machine Learning Algorithmen zu verstehen und bekämpfen und so weiter und so fort. Und also ich meine, es ist nicht so, dass ich würde niemals sagen, die Wissenschaftler und Studenten, Studierende am Media Lab sind unpolitisch, aber ich glaube, da gibt es einen sehr starken Fokus auf das, was man wirklich verändern kann in der Institution. Das hat mir dann auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und dafür aber eben meiner Beobachtung nach weniger Meinung dazu, was insgesamt in Amerika auf nationaler Ebene passiert. Da habe ich quasi kein Wort drüber gehört, interessanterweise. Also ich meine, allein der Name Trump oder die Leute, die in seinem Kabinett oder in seiner Administration sind und so weiter und so fort, da wurde eigentlich nicht drüber gesprochen. Also man spricht über das, was man konkret bearbeitet und verändert, verändern kann auch. Ja, irgendwo auch wieder cool, also finde ich auch irgendwo gesund. Aber schon ein bisschen, also ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ja.
Und nun? Jetzt bist du fertiger einer der besten Einrichtungen der Welt studiert, an zwei der besten Einrichtungen der Welt studiert und bist jetzt sozusagen kurz vor Covid wieder nach Berlin gekommen und machst jetzt was?
Also ich finde das immer noch raus im Moment, aber ich würde wirklich gerne weiterhin Design mit einem Forschungsansatz verbinden. Und längerfristig würde ich wirklich gerne auch mir ein Prinzip überlegen und etwas entwickeln. Ein Prinzip, nach dem man dafür sorgen kann, dass Design- und Kreativwirtschaft sich nachhaltiger betreiben lässt.
Im Sinne von Umweltschutz oder was meinst du mit
nachhaltig? Mit nachhaltig meine ich businesstechnisch nachhaltig, aber ja, ich will mich auch auf jeden Fall weiterhin, so wie das bisher jetzt der Fall ist, mit den Themen Nachhaltigkeit und Ökologie beschäftigen. Das steht fest. Aber eben auch businesstechnisch, ja. Wie kommen wir da von weg, dass wir als Designgestaltungsteams immer diese Budget-Nicht-Budget Hangelgeschichten haben, wo wir sozusagen irgendwie immer über so Durstphasen müssen und so weiter und so fort. Wie kann man mit der Industrie auch Partnerschaften eingehen, die ein bisschen länger beständig sind und so weiter und so fort, mit eben in dem Kontext von Design und Wissenschaft?
Ich musste kurz notieren.
Und zunächst mal ist es so, dass ich auf jeden Fall Teil des Teams von Neri Oxman bin, weiterhin. Und gerade dabei mitwirke, ihr Studio in New York zu entwickeln.
Was bedeutet Studio? Also die hat sozusagen neben der lehrenden Tätigkeit noch eine Praxis.
Genau, das kommt jetzt. Das ist noch nicht eröffnet. Das ist schon bekannt, dass es das geben wird. Mhm. Aneri gründet ein Studio in New York und das wird sozusagen eine Art, ich weiß jetzt nicht, was ich alles erzählen darf.
Na, dann erzähl nichts.
eine Art Biologie-Design Lab-Struktur Gruppe, an der wir im Moment arbeiten.
Abgefahren. Ja, Neri Oxman, das ist schon abgefahren. Also ich hatte die ja, wir hatten die schon eine ganze Weile, also was heißt eine ganze Weile, seit was weiß ich, 6, 7 Jahren immer mal wieder auf dem Schirm.
Ja.
Und jetzt kam aber die die Abstract-Doku auf Netflix, die Neri Oxman sehr, sehr, wie ich finde, interessant featured. Da gibt es auch ein kurzes Cameo von dir. Würdest du, also wie gesagt, ich habe das ja nur dadurch mitbekommen, würdest du sagen, dass diese Doku das sehr gut beschreibt, wie ihr da arbeitet? Oder ist es dann doch sehr romanticized?
Das würde ich so, also ich finde die Doku gut und ich habe auch eine sehr gute Resonanz sozusagen gehört und mitbekommen. Aber würde mir schon schwer fallen, jetzt zu sagen, dass das gut beschreibt, wie wir arbeiten. Ich glaube, das ist irgendwie nochmal ganz anders ist. Ich weiß nicht,
was ich sagen soll. Ist es ein bisschen chaotischer wenigstens? Also das sieht ja alles so ordentlich aus, so als würde alles, was man natürlich tut, von vornherein Sinn machen.
Und wie? Nee, es ist auch so, dass wirklich das muss ich auch mal so sagen, weil ich glaube, das ist etwas, was in der Doku nicht so gut vielleicht rüberkommt, aber die Zusammenarbeit und im Team mit Neri zu sein, ist wirklich etwas, was meiner Ansicht nach sehr bereichernd ist und wirklich sehr eine tolle Arbeit ist. Die Art und Weise, wie sie ihr Team leitet und die Art von Arbeitsplatz, die das sozusagen am Ende eigentlich ist, ist wirklich, finde ich, sehr wegweisend. Da wird wirklich ganz wenig Druck irgendwie aufgebaut auf Leute, sie ist sehr darauf bedacht, dass die Leute, die in der Gruppe sind, glücklich sind wirklich und auch das finden, was sie machen wollen. Also, aber eben, dass es am Ende zu einem großen Ganzen wird, dass man eben nicht nur in so kleinen Grüppchen vor sich hin macht, sondern dass es wirklich zu etwas Größerem führt. Und meiner Ansicht nach funktioniert es doch in den allermeisten Fällen sehr, sehr gut. Und das ist wirklich einer der besten Arbeitsplätze, die ich bisher so hatte, ihr Team.
Das ist ein super Schlusswort. Cool. Vielen Dank, Felix. Möchtest du noch was ergänzen, wo du denkst, Mensch, das wollte ich eigentlich noch sagen, aber da hat der Christian die ganze Zeit falsche Fragen gestellt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin insgesamt, das habe ich mir öfter gedacht und das habe ich mir neulich, als du die Fragen geschickt hast, habe ich mir das auch wieder gedacht. Ich bin wirklich der Meinung, dass die Burg und die Ausbildung, die man an der Burg bekommen kann und das, was man alles lernen kann, wirklich eine der Weltbesten ist und so eine Außensicht zu bekommen, war jetzt für mich auch wirklich irgendwie total, total spannend, wenn ich darüber nachdenke, was die Burg eigentlich für eine Institution ist. Und ich glaube, das muss einem erstmal gesagt werden und das muss man auch so erstmal erfahren, was wir daran haben, mit so einer Institution im Grunde genommen unsere Ausbildung mit bestreiten zu dürfen.
Das ist wirklich. Du hattest schon ein super Schlusswort. Das ist noch ein viel besseres. Wir hören jetzt mal auf. Vielen Dank, Felix, für das tolle Gespräch. Gut. Der Design-Podcast der Burg.